das Urheberrecht in der Informationsgesellschaft, so könnten wir das Thema des 33. Zukunftsgesprächs fassen. Genauer, wie gehen wir mit geistigem Eigentum um, das sich im Internet, im weltweiten Gewebe befindet? Was darf ich mir für den eigenen Gebrauch zum Beispiel downloaden? Musik, Töne, Bilder, Filme? Oder wann werde ich, wie es die Werbung warnend sagt, zum Verbrecher? Wann komme ich also mit dem Gesetz in Konflikt? Was gibt es überhaupt für Gesetze in diesem Zusammenhang? Welche werden überdacht? Was ist in Arbeit? Kurz, wen schützt und wem nützt das neue Urheberrecht, von dem so viel und so oft die Rede ist? Wie gehen wir um mit geistigem Eigentum, mit virtuellen Wirtschaftsgütern? Wo beginnt und endet die Informationsfreiheit? Auch dieser Frage werden wir uns hier stellen müssen. Viele Fragen, komplizierte Fragen. Zusammen mit dem Projekt Zukunft der Berliner Senatsverwaltung gestalten wir diese Sendung. Am Mikrofon Alfred Eichhorn. Ich grüße Sie Land auf, Land ab. Und mit mir diskutieren hier in den schönen Räumen der Commerzbank am Pariser Platz in Berlin Monika Krifan, Mitglied des Deutschen Bundestages. Dort ist sie Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien. Professor Dr. Johannes Kreile, Geschäftsführer der Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten. Till Kreuzer. Till Kreuzer ist vieles, aber unter anderem und deshalb besonders wertvoll auf diesem Podium der Redakteur von iRights Info. Des Weiteren Professor Arthur Wandke, Humboldt-Universität, er ist ein Rechtswissenschaftler, und Peter Zombik, Geschäftsführer der deutschen Landesgruppe von IFPI. Das wird er uns im Laufe der Sendung noch erklären. Er ist vom Bundesverband FONO, so kann man das abgekürzt sagen. Frau Krifan, meine Herren hier an den Tischen, sagen Sie, was alles ist eigentlich im Netz, was will oder muss geschützt werden? Von Filmen, von Musik und so, von Fotos habe ich schon gesprochen. Was ist denn schutzwürdig oder was muss letztendlich oder will bezahlt werden? Zählen wir das doch mal unseren Hörern auf. Beginnen Sie, Frau Krifan.
Naja, im Prinzip kann jeder alles ins Netz stellen. Und es gibt natürlich Leute, die wollen gerne Dinge im Netz auch verkaufen. Also da gibt es zum Beispiel Menschen, die Filme, bevor sie überhaupt im Kino erscheinen, als illegale Kopie ins Netz stellen und anbieten. Und das ist rechtswidrig zum Beispiel. Es gibt Menschen, die haben Musik, die sie frei anbieten, weil sie sagen, ich möchte, dass jeder sie hören kann. Aber es gibt eben auch andere, die bieten Musik im Netz an, die man auf einer CD kaufen könnte und die dann, wenn sie dort heruntergeladen wird, illegal runtergeladen wird. Und das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Aber wir haben auch positive Nutzungen. Zum Beispiel, wir haben Bibliotheken, die Angebote an Leute innerhalb der Bibliothek machen oder an Studenten machen, dass sie bestimmte Auszüge lesen können online. Oder wir haben Angebote von Fernkursen, die man online machen kann. Das heißt Sprachen lernen oder Fortbildung in seinem Beruf lernen. Und das sind alles Dinge, die auch elektronisch übermittelt werden.
Filme, heute. Musik, geistiges Gut. Da müssen wir sozusagen, wem fällt noch was ein? Auf was muss man noch ein Augenmerk haben? Till Kreuzer, Sie haben ja bei iRights sich unter anderem zum Ziel gesetzt, die breite Öffentlichkeit allgemeinverständlich aufzuklären, worum es geht. Was findet sich im Netz? Wo muss man ein Augenmerk haben, wenn wir über dieses Thema reden?
Also interessant ist die Frage insofern, als sich die wenigsten Leute darüber bewusst sind, dass nahezu alles, was im Netz kursiert, von Urheberrechten belegt ist. Das geht weit über die Musik und die Filme, die getauscht werden in Tauschbörsen hinaus. Betrifft fast jede Art von Webseite, Fotos, Grafiken, Logos, Texte, die dort publiziert werden. Für das Urheberrecht spielt es keine Rolle, ob die Dinge im Netz publiziert werden oder ob die Dinge eben über herkömmliche Vertriebswege vertrieben werden. Ob ich also einen Text im Buch veröffentliche oder einen Text auf meiner Webseite veröffentliche, macht für das Urheberrecht keinen Unterschied. Und wenn man diese Dinge im Netz nutzen will, und zwar möglichst ohne dafür eine Genehmigung einzuholen, was sinnvoll sein kann unter bestimmten Umständen, also wenn man Zugang zu den Informationen benötigt und sich erschließen will, dann braucht man eben auf der einen Seite das Urheberrecht und für den Schutz, auf der anderen Seite eben aber auch Nutzungsfreiheiten, damit der Schutz nicht zu weit geht.
Herr Kreuzer, Sie haben eben sinngemäß gesagt, dem Urheberrecht ist das ganz egal, ob es im Netz steht oder nicht. Darauf würde ich dann noch zurückkommen, denn wir wollen doch auf die Spezifik des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft hier zu reden kommen. Und da scheint es mir doch das eine oder andere andere zu geben, was bedenkenswert ist. Deshalb stehen wir ja auch hier oder sprechen hier miteinander. Um mir mal die Problematik noch etwas deutlicher zu machen. Ich habe zum Beispiel bemerkt, dass viele Schüler Hausaufgaben, Aufsätze, Vorträge etc. ins Netz stellen. Nun ist mir folgender Fall bekannt geworden. Eine Schülerin stellt die Übersetzung einer Lateinarbeit ins Internet und siehe da, nach einigen Wochen bekommt sie von einer Rechtsanwaltskanzlei aus dem Bayerischen einen Riesenschriftsatz, der sie fast umfallen lässt. Am Ende, um es abzukürzen, steht, dass diese junge Frau, dieses Mädchen 400 Euro bezahlt hat, aus dem einfachen Grund, weil der Verlag sinngemäß gesagt hat, ja, wenn Sie diese Übersetzungen hier schon reinstellen, dann kauft ja keiner mehr unser Buch. Ist das im Sinne des Erfinders? Umgang mit dem Netz, moderne Technik nutzen, weltweit kommunizieren, fix sein, Frau Griefer?
Ja, das ist ja ein Teil, der jetzt auch in dem neuen Entwurf mit aufgenommen worden ist, dass wenn es einen Verlag gibt, der ein Angebot selber macht, dass dieser dann den Vorrang hat und es vertreiben darf und jemand anders eben nicht, beziehungsweise das ist dann illegal, das zu tun. Aber das hängt natürlich damit zusammen, dass zum Beispiel wissenschaftliche Verlage ja immer eine sehr kleine Auflage von Dingen herstellen und aber wichtig sind für Leute, die ein Produkt herstellen, dass sie eine Peer Group haben, dass sie jemanden haben, der sowas nochmal gegenliest, dass sie eine Bewertung haben, eine wissenschaftliche.
Also ich werde mal doch noch deutlicher. Ein Schüler, der seinen Spaß dran hat, eine Übersetzung ins Netz zu stellen, der mit dem Internet auch spielt, der kommuniziert, der sich mit anderen in Bewegung setzt, der läuft Gefahr, oder das ist ja offenbar so, und macht sich strafbar. Ich frage den Rechtsgelehrten unter uns, Herrn Professor Wandke. Ist das so?
Strafbar. Ich habe da meine Probleme
mit. Ja, 400 Euro ist eine ziemliche Strafe.
Ja, sicherlich. Die Frage ist, ob das überhaupt berechtigt ist. Das berechtigt ist, dass Sie
400 Euro... Können wir hier nicht klären, ist aber geschehen.
Ja, zunächst einmal ist es so, wenn Sie die Schülerin einen Text übersetzt hat, ist sie nach dem Gesetz Bearbeiter, Urheber und hat die Rechte wie ein Urheber. Und das Problem ist, wenn dieses Originalwerk, das was übersetzt worden ist, gemeinfrei ist, wäre sie nur als Alleinurheber, Bearbeiterurheber und hätte keine Probleme. Die Grundfrage, die also steht, ist die, ob dieser sogenannte ursprüngliche Text, also hier in Latein, ob der noch mit dem Urheberrecht belastet ist. Das ist das Problem.
Für mein Empfinden ist sie dem Verlag in die Quere gekommen, weil der sagt,
selber was angeboten
ja,
hat.
Ja, wenn die das da reinstellen, dann kauft keiner meine Bücher mehr. Ich sehe, das ist den Geschäftsführer der Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten, Johannes Kreile, drängt etwas zu sagen.
Ich glaube, man muss mal einige Jahre zurückgehen und das Schlagwort der Internetbranche sich noch mal vor Augen führen, was da lautete: Internet, ein rechtsfreier Raum. Und das wurde nicht mit einem Fragezeichen versehen, sondern es wurde mit einem Ausrufezeichen versehen. Und da fragte man sich natürlich schon, ist denn Internet ein rechtsfreier Raum nur deswegen, weil es ein neues Medium ist, was es schafft, grenzüberschreitend Informationsaustausch zu ermöglichen? Ist das Schlagwort des Free Flow of Information etwas, was alles niedermacht? Oder gibt es unterhalb dieses Free Flow of Informations und diesem Internet als rechtsfreiem Raum nicht eigentlich auch noch eine gewisse, auch gerade in Europa verbreitete Kultur, dass man das geistige Eigentum schützt? Und wenn man sich mal diese Grundfrage klar gemacht hat, dann muss man schauen, was schützt eigentlich das Urheberrecht und was schützt es nicht? Und die Diskussion läuft hier auch wieder so ein bisschen in die Richtung, alles was im Netz steht, muss vergütet werden oder wenn man es sich einfach aus dem Netz rausholt, macht man sich möglicherweise wegen Urheberrecht strafbar. Das ist jetzt wieder die Übertreibung genau in die andere Richtung. Richtigerweise muss man sagen, das Urheberrecht ist ein Verbotsrecht, was dem jeweiligen Urheber die Möglichkeit einräumt, die Auswertung zu steuern. Wenn er aber mal sagt, ich gebe meine Rechte auch frei, indem ich sage, die CD kann verkauft werden, die CD kann in das Netz eingestellt werden, wenn wir auch entsprechende Vergütungs- und Abrechnungsmechanismen im Netz haben, dann ist das Internet ein Wirtschaftsfaktor, so wie es früher der Buchhandel gewesen ist, so wie es die DVDs, die man im Laden kauft, auch sind. Aber was das Urheberrecht auch nicht gestattet, und insofern ist das die Barriere zu dem Schlagwort Internet als rechtsfreier Raum, es gestattet natürlich nicht, dass man klaut. Nur weil jemand im Netz vielleicht nicht mehr so genau nachkontrollieren kann, als die Verkäuferin, die sieht, wenn jemand aus dem Regal die CD klaut und nicht bezahlt, darf dieses keinen Unterschied machen. Und wenn man anerkennt, dass das Urheberrecht dort, wo es bewusst kommerziell im Netz genutzt wird, auch vergütet wird, und dort, wo es illegal, nämlich ohne die Zustimmung des Berechtigten benutzt werden soll, eben eine Raubkopie ist, ein Diebstahl von geistigem Eigentum ist. Wenn man sich diese Grundvoraussetzung mal klar gemacht hat, dann kann man alle Einzelheiten, die da drunter liegen, sehr leicht
Lieber
diskutieren.
Lieber Professor Dr. Johannes Kreile, Sie sprechen von Grundsätzlichem, erinnern an Grundsätzliches, gehen in die Geschichte des Internets zurück. Blicken wir doch mal in die Zukunft. Keiner weiß so ganz genau, wie sich das entwickeln wird in den nächsten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, was das Internet, was die Kommunikation mit uns macht. Und da wollen wir mit dem Urheberrecht gestaltet, formuliert etc. in Deutschland irgendetwas noch ausrichten können, erledigen. Sieht sich das nicht irgendwie alles von selbst oder ist das fatalistisch, was ich da
sage? Aber das heißt, dass dann keine Urheber oder kein Autor für irgendetwas mehr bezahlt wird, weil sagt, das Internet ist ein freier Raum, jeder kann alles reinstellen und man kann sich alles runterholen. Das kann ja auch nicht der
Peter
Fall sein.
Peter Zombik, schaffen Sie Klarheit.
Das Urheberrecht macht was ganz Einfaches. Das Urheberrecht ordnet dem Urheber die Verfügungsgewalt über sein Produkt zu. In gewissen Grenzen zwar, aber grundsätzlich ja. Das heißt nichts anderes als das, was jeder Gartenbesitzer auch hat. Er entscheidet nämlich, wen er in seinen Garten reinlässt und wen nicht. Das Urheberrecht ist also in gewisser Weise ein Marktordnungsrecht. Das heißt nicht, dass ein Urheber gezwungen wäre, für seine Leistungen Geld zu nehmen. Er kann es auch völlig kostenlos anbieten. Aber er, der Urheber, trifft diese Entscheidung. Und das Internet ist da insofern kein völlig neuer Raum, sondern es ist nichts weiter als eine neue Plattform für den Austausch von Informationen, von Produkten, von Dienstleistungen. Und viele davon sind urheberrechtlich geschützt. Und für alle diese urheberrechtlich geschützten Leistungen hat der jeweilige Urheber das Recht zu entscheiden, ob es genutzt werden darf und gegebenenfalls auf welche Weise es genutzt werden darf.
Herr Zombik, entschuldigen Sie doch nochmal. Sie sagen, das ist kein besonders neuer Raum. Ist doch was anderes als ein Buchladen oder ein Buchgeschäft oder sonst was. Es ist weltweit verfügbar, weltweit nutzbar. Das ist jedenfalls meine Vorstellung. Also man kann überall in der Welt sich dieser Dinge bedienen, wenn man irgendwie technisch dazu in der Lage ist oder wenn man genügend Spieltrieb hat oder was weiß ich für eine Energie. Das ist doch was anderes als ein Buchladen in Paris, in Berlin, in was weiß ich.
Aber auch dort gibt es Bücher und Schallplatten und man kann sie auch dort kaufen. Aber
Sie haben natürlich nationale Gesetze, dort gibt es Gewohnheiten, dort gibt es festgeschriebenes Recht. Wie lässt sich das denn internationalisieren?
Nun, dieses festgeschriebene Recht gilt auch für das Internet. Es gilt nach den jeweiligen Regelungen der nationalen Urheberrechte, die im Übrigen ja auch in gewisser Weise koordiniert werden durch internationale Konventionen, die Mindeststandards setzen. Insofern bewegen wir uns in der Tat trotz dieser weltweiten Plattform nicht in einem rechtsfreien Raum. Das Einmalige am Internet ist die Tatsache, dass man vom Wohnzimmer in Berlin auf Informationsangebote, urheberrechtliche Leistungen in New York zugreifen kann oder in Kapstadt. Alles das macht das Internet aber nicht zu einem rechtsfreien Raum, sondern es bleibt eine Plattform, auf der Leistungen angeboten werden, die Leuten, die Menschen zugeordnet werden, die sie geschaffen haben. Und diese Menschen treffen Verfügungen darüber. Das wirklich andere am Internet ist, dass jedermann durch die Technologie auf einfache Weise in die Lage versetzt wird, Leistungen anderer anzubieten und er muss sich dann fragen lassen, hat er die Genehmigung dafür? Wenn er diese Genehmigung, wenn er diese Zustimmung des Urhebers nicht hat, dann verstößt er gegen geltendes Recht in praktisch allen Gesellschaften dieser Welt.
Wo wir im Lande, in Deutschland mit dieser Gesetzgebung stehen, das werden wir im nächsten Abschnitt hier im Forum der Debatte im Inforadio zu erörtern haben. Es gibt viele Begriffe, Korb 1 und Korb 2 und Novellierung und Referentenentwurf und so weiter und so fort. Der Normalsterbliche sieht da nicht mehr durch. Die CDU/CSU zumindest fordert strengeres Urheberrecht, Union befürchtet und so weiter und so fort. Also da läuten schon die Alarmglocken. Ich weiß hier im Publikum Dr. Irene Pakuscher, sie ist Ministerialrätin und Leiterin des Referats für Urheber- und Verlagsrecht. Die kann uns dann sagen, an welchem Stand wir jetzt genau angelangt sind. Sie können möglicherweise auch mit ihr diskutieren. So viel fürs Erste zum Gegenstand. Zu weiteren Begehrlichkeiten und Streitpunkten gleich mehr. Hier sind wir wieder im Haus der Commerzbank am Pariser Platz. 33. Zukunftsgespräch. Das Internet, geistiges Eigentum und Urheberrecht, das ist unser Thema. Virtuelle Wirtschaftsgüter und Informationsfreiheit, so könnte man es auch ausdrücken. Wir reden über verschiedene, oft gegensätzliche Interessen und darüber, wie man das in Gesetze fassen kann und wollen Sie dabei, liebe Hörer und Nutzer, etwas sicherer machen im Umgang mit dieser Materie. Was darf man nicht? Was wird künftig sein? Hier diskutieren Monika Griefan, Mitglied des Deutschen Bundestages, Professor Dr. Johannes Kreile, Till Kreuzer, Professor Arthur Wandke und Peter Zombeck. Herr Wandke, ich frage den Rechtsgelehrten unter uns, wie kann man denn zufrieden sein mit dem Stand der Urheberrechtsprechung im Lande im Blick auf das, ich sage es nochmal, weltweite Gewebe?
Das ist eine komplizierte Frage.
Geben Sie Ihrem Herzen doch mal einen Stoß. Wie geht's denn Ihnen?
Also ich bin eigentlich nicht zufrieden mit dem Entwurf, das, was ich gelesen habe. Es gibt da, ich sag mal, drei Dinge, die mich eigentlich traurig stimmen. Das ist zunächst einmal die Frage, die grundsätzlicher Natur ist. Die Frage, warum eigentlich die Diskussion um die Vergütung, das ist so ein erster Punkt, der wichtig ist für den Urheber, die Frage nämlich, dass die Kreativität oder das, was theoretisch auch unter dem Begriff der geistigen Produktion fällt, ja strukturell eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Und das Urheberrecht, und das kann man überall nachlesen und man spürt es auch, es boomt, dass diese Art Entwicklung als Wirtschaftsgut ein Objekt der Begierde geworden ist. Und ich denke, das ist der eigentliche Punkt und die Frage ist, wie das künftig aussehen soll. Und die Frage ist, wenn der Urheber etwas geschaffen hat, wie jeder andere Arbeitnehmer, dann hat er dafür auch einen Anspruch auf eine Entlohnung. Das heißt, er soll belohnt werden für das, was er geschaffen hat. In dieser Richtung sehe ich eine große Gefahr. Sie müssen sich das so vorstellen, dass es früher, ich sage jetzt früher, gegenwärtig ist es die Rechtslage noch so, dass dann, wenn die Privatkopie von einem Bürger realisiert wird, die Möglichkeit besteht, dass der Gerätehersteller dafür, für dieses Gerät, das in der Lage ist, etwas zu kopieren, eine Vergütung zahlt, und zwar eine nach der Anlage des Urheberrechtsgesetzes nach einer ganz bestimmten Summe. Diese sogenannte gesetzliche Vergütung soll aufgehoben werden durch das Prinzip der Selbstregulierung. Das heißt, das müssen Sie sich so vorstellen, die Verwertungsgesellschaften und die entsprechenden Gerätehersteller müssten einen Vertrag aushandeln, wo diese Vergütungssumme, die jetzt gesetzlich festgelegt ist, auf irgendeinem Punkt in Form eines Kompromisses realisiert wird. Und das sehe ich als eine große Gefahr, diese Selbstregulierung. Die Vorstellung, dass der Markt das reguliert, ist meiner Meinung nach ein Fehlgriff aus dem einfachen Grunde, dass zwischen dem Urheber, der individuell etwas produziert, und auf der anderen Seite derjenige, der solche Geräte herstellt, natürlich ökonomisch kein Gleichgewicht besteht.
Das sind die Einwände des Professors für bürgerliches Recht, gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Dr. Arthur Axel Wandke. Andere Einwände, andere Bedenken hier am Tisch.
Ja, wir gehen hier einen gefährlichen Weg.
Herr Wandke, dann führen Sie uns mal sicher, Herr Kreile.
Hat schon darauf hingewiesen, dass wir hier in einen Bereich der Selbstregulierung hineingehen sollen mit sehr offenem Ende. Heute, wenn man in einen Laden geht, zahlt man für einen DVD-Rekorder etwas mehr als 9 Euro und wenn er zusätzlich noch eine große Speicherplatte hat, etwas mehr als 18 Euro. Das sind Gerätepreise, die in einer Größenordnung von 300, 400, 500 Euro liegen. Wobei wir auch wissen, dass diese Gerätepreise bei zunehmender Marktdurchdringung weniger werden. Die Beteiligung des Urhebers ist nach dem bisherigen Gesetz festgeschrieben. Nunmehr will die Bundesregierung einen Weg gehen, zu sagen, das Ganze soll sich am Wert, am Preis des Gerätes orientieren. Warum, so fragt man sich, muss ich eigentlich die urheberrechtliche Entlohnung am Gerätepreis orientieren und warum nicht an der Leistung des jeweiligen Urhebers? Und wenn wir wissen, dass Gerätepreise in bestimmten Bereichen sinken und manchmal sogar sehr dramatisch sinken, dann führt das möglicherweise dazu, dass der Urheber in Zukunft nur noch eine minimale Entlohnung bekommt, obwohl er ein großartiges Werk geschaffen hat. Und wenn man das Ganze dann auch nicht nur durch eine gesetzliche Vergütungsregelung regelt, sondern dem freien Spiel der Kräfte überlässt, dann wird derjenige, der die Abgabe zahlen muss, also die Gerätehersteller, zunächst einmal sagen, alles, was ihr hier fordert als Urheber und Leistungsschutzberechtigte, ist viel zu hoch. Dann werden die Verwertungsgesellschaften, die diese Vergütung einziehen, sagen, nein, nein, das ist nicht viel zu hoch, ganz im Gegenteil, das ist eigentlich noch viel zu niedrig, wir müssen sehr viel mehr bekommen. Und dann gibt es ein Schiedsverfahren, was im Gesetz angelegt ist. Und am Ende wird ein Schiedsspruch stehen. Nur bis es zu diesem Schiedsspruch kommt, wird einige Zeit ins Land vergehen. Und in dieser Zeit werden die Urheber und Leistungsschutzberechtigten überhaupt keine Vergütung bekommen. Und deswegen ist es ein gefährlicher Weg. Es steht aber nicht mir an, diesen gefährlichen Weg sozusagen wieder umzukehren und in einen rechtssicheren Weg zu machen. Da gibt es Berufenere hier am Tisch, nämlich die Politik und insbesondere das Parlament, was ja der Hüter der Gesetze ist. Und letztlich obliegt es ja auch dem Deutschen Bundestag, dieses Gesetz zu verabschieden. Und nachdem wir wissen, dass das Parlament auch ein urheberrechtsfreundliches Parlament ist, weil es nämlich weiß, was der Schutz des geistigen Eigentums bedeutet, wird es sehr darauf ankommen, diesen Irrweg wieder zu verlassen und in den parlamentarischen Beratungen den rechten Weg
einzuschlagen. So redet Johannes Kreil, und das muss er auch. Er ist der Geschäftsführer der Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten. Bevor Parlament und Regierung und weiß Gott, wer noch alles hier zu Wort kommt, ich sag noch mal, Sie haben auf Ihre Fahnen geschrieben, Till Kreuzer, als Redakteur von iRights, Klarheit in die Dinge zu bringen, systematisch, sachlich und allgemeinverständlich. Was erwartet denn nun den Nutzer? Blickt man auf die Gesetze, die ja noch gar nicht formuliert und beschlossen sind? Was ist zu befürchten? Sagen Sie es in Ihren Worten für unsere Hörerinnen und Hörer.
Es ist ein Problem, dass das Urheberrecht den meisten Leuten nicht bewusst ist, dass die meisten Leute nicht wissen, was das Urheberrecht für sie selbst bedeutet, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und diese Unsicherheit, die ist natürlich durch ein Gesetz vielleicht schwer aufzuheben, weil das Gesetz eben sehr, sehr viele Tatbestände, sehr viele unterschiedliche Sachverhalte nicht detailliert regeln kann, sondern es muss eben pauschale Regelungen finden, die den Interessen der beteiligten Kreise, wie man es immer so schön sagt, gerecht werden. Das Urheberrecht im Moment geht immer mehr in die Richtung, dass der bisher geregelte Interessenausgleich zwischen den Interessen der Nutzer, also die haben ja ein Interesse daran, das haben Sie auch schon gesagt, Dinge möglichst frei im Internet zu nutzen, runterzuladen, wieder hochzuladen und so weiter. Dieses Interesse steht natürlich dem Interesse der Verwertungsindustrie insbesondere entgegen, die gerne für möglichst jede Transaktion, für jede Nutzungshandlung kassieren würde, die kontrollieren würde. Und es steht nur bedingt im Gegensatz zu dem Interesse der Urheber, die im Moment eben ein Modell zur Verfügung haben, nach denen sie eben pauschale Vergütungen bekommen für gewisse Nutzungshandlungen, die im Einzelnen ohnehin nicht kontrolliert werden. Durch den Gesetzesentwurf wird sich das, wenn er denn so kommt, wenn er so realisiert wird, wie er im Moment ist, nicht grundlegend ändern. Das Bundesjustizministerium hat dankbarerweise keine vehementen Beschränkungen der Privatkopiefreiheit vorgesehen in dem Gesetzesentwurf, die wahrscheinlich zu einer großen Verunsicherung der Nutzer geführt hätten, die zu einer Zersplitterung dieser gesetzlichen Regelungen geführt hätten, wo dann letztlich überhaupt niemand mehr gewusst hätte, was man darf und was man nicht darf. Und die Tatsache, dass iRights über das geltende Recht, das jetzt im Moment geltende Recht informiert, heißt ja schon, dass auch das schon sehr schwer zu verstehen
also, ist. Also iRights selbstverständlich findet man im Internet, da kann man sich informieren. Nun bin ich in einer Zwickmühle. Frage ich die Parlamentarierin oder die Ministerialrätin? Frau Dr. Irene Pakuscher, ich würde Sie doch bitten, gehen Sie mal an dieses Mikrofon und versuchen Sie, Klarheiten zu schaffen, wo Klarheiten schaffen zu sind. Wie sieht das aus mit Korb 1, mit Korb 2? Welchen Referentenentwurf gibt es? Ist der beschlossen worden? Ist der veröffentlicht? Wie geht das weiter? Was haben wir zu erwarten? Wir hören Ihnen zu.
Was ist das Korb 1? Korb 1 nennen wir das vorausgegangene Gesetz, die letzte Novelle zum Urheberrechtsgesetz, mit der wir das Pflichtprogramm abgearbeitet haben, das uns durch die Richtlinie Urheberrecht in der Informationsgesellschaft vorgegeben war. Korb 2 ist jetzt das zweite Gesetz, mit dem wir, wenn Sie so wollen, uns mit der Kür beschäftigen.
Das liegt als Entwurf vor, das hat jemand aufgeschrieben, oder wie sieht das aus?
Genau, es liegt der Referentenentwurf vor, den haben wir im Bundesministerium der Justiz vorbereitet, nach intensiven Gesprächen und vielen Arbeitsgruppensitzungen, zu denen wir die beteiligten Kreise eingeladen haben.
Ist der öffentlich zugänglich?
Den finden Sie auf der Webseite des Bundesministeriums der Justiz unter www.bmj.bund.de.
So, und wann geht das Ganze in die parlamentarischen Mühlen oder wie geht das jetzt weiter?
Der nächste Schritt ist der Kabinettbeschluss. Das Bundeskabinett muss den Regierungsentwurf am Kabinettstisch beschließen. Das wird so bald als möglich geschehen. Dass wir noch nicht ganz so weit sind, liegt daran, dass auf der CeBIT der Herr Bundeskanzler die Bundesministerin der Justiz noch gebeten hatte, zu dem Stichwort, was wir hier heute Abend schon diskutieren, nämlich pauschale Gerätevergütung, noch weitere Gespräche mit den beteiligten Kreisen zu führen. Und diese Gespräche haben gerade stattgefunden. Die Argumente, die uns dort vorgetragen sind, werden von uns jetzt ausgewertet. Und wir werden dann den Regierungsentwurf dem Kabinett vorlegen können.
Also die Dinge sind noch im Fluss. Das habe ich jetzt Ihrer Ausführung entnommen. Man kann das jedenfalls alles nachlesen, sich eine eigene Meinung bilden. Ich lese Meldungen in allen Zeitungen. Brigitte Tsipras, die Ministerin, sitzt mit der zweiten Stufe des Urheberrechts zwischen allen Stühlen. Sie will es allen recht machen und eckt allen an. Was sagen Sie zu solchen Kommentaren? Eckt bei allen an.
Ich denke, das beschreibt sehr schön die Aufgabe, die die Bundesministerin der Justiz hat, nämlich als ehrliche Maklerin zwischen den notwendig gegensätzlichen Interessen zu vermitteln und einen fairen Mittelweg, einen fairen Kompromiss zu finden.
Das sagt uns die Ministerialrätin Dr. Irene Pakusch, und das würden Sie gern der Ministerin sagen. Könnten Sie, dürften Sie, wollten Sie jetzt in diesem Moment, ich schaue Sie alle an.
In diesem Moment würde ich der
Peter Zombik.
In diesem Moment würde ich der Ministerin sagen, so wie der Referentenentwurf gegenwärtig aussieht, muss man sich die Frage stellen, ob wir ihn wirklich brauchen. Die gegenwärtige Gesetzeslage schafft für private Vergütungen ein Vergütungsaufkommen für alle Urheber. Das sind Filmurheber, Musikurheber, Worturheber. Ein Vergütungsaufkommen, das etwa 2-3% des Marktwertes dieser Rechte entspricht. Diese Rechte werden gehandelt, die Marktwerte gibt es. Selbst die im Gesetz festgeschriebenen Sätze sind ein bisschen Steine statt Brot, obwohl sie zumindest Orientierungsmaßstäbe geben und obwohl man zumindest den Willen des Gesetzgebers erkennen kann, dass er sowas wie eine Bewertung macht. Da, wo uns der Regierungsentwurf hinführt, ist in die Wüste einer Auseinandersetzung, in der kein Orientierungsmaßstab mehr vorhanden ist. Und was jetzt dräunt, ist noch dazu die Gefahr, dass als Orientierungsmaßstab etwas herangezogen wird, was keiner sein kann, nämlich der Preis von Aufnahmemedien oder Geräten.
Wir reden die ganze Zeit jetzt über das Verboten. Das liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Reden wir doch mal die letzten Minuten hier in dieser Runde über das Erlaubte. Es gibt ja vielerlei Bemühungen von verschiedener Seite, erlaubt es ganz einfach dem Nutzer möglich zu machen. Es gibt Plattformen, wo man das ohne erheblichen Aufwand kann, wo man kein Risiko eingeht etc., wo man nicht zum Verbrecher wird. Wollen wir solche Aktivitäten, solche Dinge mal würdigen? Wer benennt sie?
Das würde ich sehr gerne machen, denn das ist auch der Ansatzpunkt, warum Frau Tsipras als Ministerin zwischen allen Stühlen sitzt. Da ist sie nicht selber schuld, sondern das ist sie dem Spannungsumfeld, in dem sie sitzt, geschuldet. Denn auf der einen Seite gibt es den Verbraucher, den Kunden, den Nutzer. Der möchte, wenn er seinen Fernseher anschaltet und einen interessanten Film sieht, den möchte er aufnehmen können. Und wenn er nicht zu Hause ist, möchte er ihn erst recht aufnehmen können. Und wenn jetzt plötzlich gesagt wird, da muss es aber Digital Rights Management Systeme geben, dass man es nicht aufnehmen kann, dann führt das plötzlich dazu, dass man quasi auch im Bereich der privaten Vervielfältigung Pay-TV hat. Das ist dann wie Premiere, dann muss man für jede Nutzung einzeln bezahlen. Wollen wir das? Will das auch die Industrie, die ja nichts anderes tut, als solche Videorekorder, DVD-Rekorder in den Markt zu bringen? Kauft jemand noch einen DVD-Rekorder, wenn er damit überhaupt nichts mehr aufnehmen kann? Was hat ein DVD-Brenner für einen Sinn, wenn man nichts mehr brennen kann? Glauben wir ernsthaft, dass Digital Rights Management Systeme so funktionieren, dass es eine industriepolitische, weil aus urheberrechtlichen Gründen geschuldete Notwendigkeit ist, dass nichts mehr kopiert werden darf, nichts mehr kopiert werden kann, dann vielleicht sogar noch mit den Mitteln des Strafrechts verboten? Das ist sicher nicht der richtige Weg. Wir wissen, dass es die Möglichkeit gibt, zu kopieren. Wir wissen, dass die Geräte im Markt sind. Und wir wissen, dass es ein großes Interesse des Verbrauchers gibt, dieses auch zu tun. Worum wir streiten, ist die Frage, wie viel wird dafür bezahlt? Was ist die angemessene Vergütung? Und da ist der zweite Stuhl oder das zweite Stuhlbein, an dem sozusagen Frau Tsipras momentan etwas in eine Wackelposition kommt. Denn sie versucht, dem Drängen des Herrn Bundeskanzler, der auf der CeBIT hört, dass die Geräte alle viel billiger wären, wenn es denn keine so hohen Urheberrechtsabgaben gäbe, was natürlich völliger Quatsch ist, weil sie sind ja überhaupt nicht hoch, Aber dann wird also der Herr Bundeskanzler losgeschickt, um hier für die Industrie den Vorreiter zu spielen. Und er sägt sozusagen an dem Stuhl seiner Parteigenossin Frau Zypris. Und da gibt es halt wieder die wohlmeinenden Urheberrechtskreise, die versuchen, das Stuhlbein der Ministerin etwas mehr zu festigen, damit also dort auch möglichst wenig
so daran gesägt wird. So viel zum Stuhl der Ministerin. Wir wollen nicht unbedingt total philosophisch werden hier am Schluss dieser zweiten Runde. Aber was vollzieht sich denn? Wir haben einmal diesen weltweiten Vertriebsweg. Wir haben einmal eine Technik, die sich immer mehr entwickelt, eine Industrie, die verschiedenste Geräte in schneller Folge auf den Markt wirft. Das geht so schnell, dass man das gar nicht erfassen kann, wenn man über 45 ist. Und wir haben die Politik und die Rechtsprechung, die offenbar da nicht hinterherkommt. Ist das so richtig beschrieben oder sehe ich das falsch? Frau Griefan, Sie lächeln.
Also man ist immer ein bisschen reaktiv mit solchen Sachen. Das ist genau der Punkt. Und das neue Gesetz soll ja zum Beispiel auch zukünftige Nutzungsarten auch mit regeln. Das ist ja auch so
ein Problem, die wir
noch gar nicht kennen. Also Geräte oder Kopiermöglichkeiten, die wir noch gar nicht kennen, oder auch Vervielfältigungsmöglichkeiten oder Verwertungsmöglichkeiten. Und das ist natürlich eine schwierige Sache. Es ist viel einfacher. Man würde für alles immer in einen Topf zahlen bei der Verwertungsgesellschaft. Die Verwertungsgesellschaft zahlt die Urheber. Aber es ist nie genug Geld in dem Topf, um die Urheber wirklich angemessen zu vergüten. Das ist ja auch das Problem.
Und es wird weniger.
Ja,
wenn das
und
Gesetz so kommt.
Da ist eben die Frage, ob die Mischung zwischen Pauschalvergütung, wie sie im Moment vorgesehen ist, und einer zunehmenden individuellen Vergütung nicht richtig ist, weil man ja auch sagen muss, wenn es denn tatsächlich geht, bei bestimmten Sachen ist es sicherlich unstrittig, dass man es individuell abrechnen kann. Bei anderen gibt es natürlich die Grauzonen, die Sie erwähnt haben, Herr Kreile. Zum Beispiel die Frage, wenn ich mir den Film abends nochmal aufnehmen will, weil ich so spät nach Hause komme, dann ist das genau diese Spannbreite, die man eben nicht mit einem Gesetz vollständig erschlagen kann, sondern sich vielleicht auch in der Praxis dann erstmal beweisen müssen.
Raubkopierer sind Verbrecher. Bei diesem Schlagwort bleibt es auch hier in der Sendung im Forum der Debatte im Inforadio. Der Raum im Haus der Commerzbank am Pariser Platz ist gut gefüllt. Sicher gibt es, verehrte Gäste, viele Fragen von Ihnen. Gleich sind Sie an der Reihe. Das weltweite Gewebe und geistiges Eigentum, die virtuellen Wirtschaftsgüter, die Informationsfreiheit und das neue Urheberrecht. Was wird geschützt? Wem nützt das neue Recht? Was kann es letztlich, blicken wir auf die rasante Entwicklung, weltweit ausrichten? Sie, verehrte Gäste des 33. Zukunftsgesprächs, haben das Wort. Forum, die Debatte im Inforadio gehört Ihnen. Gehen Sie an die Mikrofone. Es antworten Ihnen Monika Griefan, Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien im Deutschen Bundestag, Professor Dr. Johannes Kreile, Geschäftsführer der Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten, Till Kreuzer, Redakteur von iRights Info, und Professor Arthur Wandke, Rechtswissenschaftler der Humboldt-Universität, sowie Peter Zombik, Geschäftsführer von Phono Deutschland, kann man das so sagen? Oder erklären Sie uns doch endlich mal, was IFPI oder IFPI heißt.
Die Abkürzung steht für was ganz Einfaches: International Federation of the Phonographic Industry, in schönstem Neudeutsch.
Thank you, sir.
Der Bundesverband Phono und die Deutsche Landesgruppe sind die inländischen Verbände der Tonträgerhersteller. Ich glaube, das ist die einfachste Formel, prima, auf die man es bringen kann.
Meine Damen und Herren, Sie haben das Wort.
Volker Grasmuck von der Initiative Privatkopie.net. Am Anfang ist auf die Kulturflatrate hingewiesen worden, die als ein Modell für die Lösung des Problems von Tauschbörsen vorgeschlagen worden ist, unter anderem von der Initiative Privatkopie.net. In dem Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums ist in der Tat darauf eingegangen worden. Es ist unter anderem auf Europarecht verwiesen worden. Darauf gibt es aber auch eine Antwort von Privatkopie.net in unserer letzten Stellungnahme. Es gibt andere Äußerungen, beispielsweise vom Max-Planck-Institut für internationales Urheberrecht in München. Alexander Peukert hat ein duales System vorgeschlagen. Ich würde gerne in die Runde auf dem Panel die Frage stellen, ob dieses Modell Ihnen interessant erscheint, ob das eine mögliche Lösung ist für das ja doch sehr brisante Problem von Tauschbörsen, für das mir zumindest kein anderer Lösungsvorschlag bekannt ist, außer massiv Menschen zu verklagen, die diese Tauschbörsen nutzen.
Der Erste, der auf diese Frage antwortet, will sicher Peter Zombik sein, aber erläutern Sie vorher noch, was ist denn eine Kulturflatrate?
Nun, eine Kulturflatrate meint eine pauschale Abgabe, die zum Beispiel mit dem Internetzugang gemeinsam erhoben wird, eine pauschale Abgabe, die im Ergebnis dazu führt, dass man zum Beispiel Leistungen, Angebote nutzen kann, die in Tauschbörsen gemacht werden. Solche Tauschbörsen sind heute in aller Regel, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, illegal. Sie sind schlicht Angebote von Dieben. Es sind Angebote, bei denen Menschen ermutigt werden, rechtswidrig, schöpferische Leistungen, urheberrechtlich geschützte Leistungen ins Netz zu stellen und auf die Art und Weise zu verbreiten, ohne dass vorher die Zustimmung der jeweiligen Rechtsinhaber eingeholt werden muss. Wenn eine Kulturflatrate diese Tauschbörsenstruktur legalisieren würde, dann könnten wir uns von einem ganz wesentlichen Element verabschieden, dass das Urheberrecht bisher immer unterstützt hat. Nämlich wir könnten uns vom Markt verabschieden und von seinen Anreiz- und sonstigen Funktionen, seinen Steuerungsfunktionen. Es gäbe keinen Markt mehr. Es gäbe schlicht keinen Markt mehr und es gäbe keine Marktpreise mehr, durch die sich Leistungen unterscheiden lassen. Die Anreizfunktion, nämlich letztlich das, was nachgefragt wird, auch zu fördern, weiter zu investieren in solche Produkte im Musik- oder im Filmbereich. Alles das entfällt, ganz abgesehen davon, dass es nach meiner Überzeugung auch internationalen Konventionen und damit auch dem Europarecht nicht entspricht. Ich glaube, dass die Steuerungs- und Anreizfunktion von Angebot und Nachfrage und von individueller Steuerung von Angebot und Nachfrage für die Entwicklung, und ich kann da nur für die Musikszene sprechen, für die Entwicklung der Musikkultur von ganz zentraler Bedeutung ist. Denn die Investitionen, die dadurch in die Musikkultur möglich werden, dass Angebot und Nachfrage zu Marktpreisen führen, sind die wichtigsten Investitionen in musikalische Kreativität.
Ist so dramatisch wie das, Peter Zombik, der Geschäftsführer der Deutschen, des Bundesverbandes Phono, sieht, oder gibt es andere Meinungen am Tisch?
Er hat es schon dramatisch geschildert für den Bereich der Musik. Man kann es für den Filmbereich noch dramatischer schildern. Wenn Sie sich überlegen, dass ein Kinofilm, deutscher Kinofilm, mindestens 4 bis 5 Millionen Euro Herstellungskosten hat, oft sehr stark unterstützt von öffentlichen Fördergeldern und die ja auch irgendwann mal wieder zurückbezahlt werden müssen, und ein solcher Film, kaum dass er im Kino ist, schon nach der ersten Vorführung ins Internet in eine Tauschbörse gestellt wird und dann mit einer Pauschal-Flatrate abgegolten wird. Wie glaubt man dann eigentlich, dass man diese 5 Millionen noch jemals refinanzieren soll? Denn dass an den Tauschbörsen dann nicht mehr groß verdient wird, das ist ja der Sinn dieser Tauschbörsen. Und deswegen muss man sich genau überlegen, was will man eigentlich mit dem Urheberrecht anfangen? Will man das Urheberrecht als Wirtschaftsfaktor und damit als ein Wirtschaftsgesetz betrachten? Will man es als ein Schutzgesetz zugunsten der Urheber betrachten? Ich finde, man sollte es beides.
Beides. Die nächste Frage.
Oliver Moldenhauer von ATTAC und vom Fair-Sharing-Netzwerk. Wir setzen uns für eine Kultur-Flatrate ein und stehen damit genau dahinter, was hier viel gesagt wird, nämlich, dass Musiker für ihre Arbeit vergütet werden müssen. Nur denken wir, dass das geht, ohne die Nutzerinnen zu kriminalisieren. Ich denke, dass vorhin das ganze Konzept sehr schräg dargestellt wurde. Uns geht es nämlich sehr wohl darum, dass die Musiker, je nachdem, wie viel ihre Musik gehört wird, vergütet werden. Also es weiter einen Markt gibt, weiter Anreize dafür gibt, gute Musik zu machen. Aber das Ganze ist auch nicht die revolutionäre Sache, wo dann der Kapitalismus untergeht, sondern es ist eigentlich nur das, was wir heute beim Radio haben, übertragen auf das Internet. Nämlich, dass jeder sich die Sachen hier runterladen kann, auch kopieren kann und dafür die Künstler eine faire Vergütung fordern. Allemal besser als die Kriminalisierung, die jetzt stattfindet. Eine Frage noch an Frau Griefahn. Sie sagen, es ist die Bringeschuld der Industrie, ein mehr Kopierschutz, mehr Kopierverbote, Kopierunmöglichkeiten einzufordern. Ist das nicht etwas merkwürdig, als Volksvertreterin die Industrie aufzufordern, die Rechte der Verbraucher zu schwächen?
Dankeschön für den Kapitalismus.
Also ich kann keine technischen Geräte herstellen.
Was ist hier schräg dargestellt worden? Was ist zu dieser Klage zu sagen? Bitte, Herr Kreike.
Der Hinweis, dass eine Kulturflatrate das Gleiche bedeuten würde wie das, was wir heute im Radio haben, ist, das muss man leider sagen, erneut eine schräge Darstellung. Denn der große Unterschied ist der, die Radiosender sind verpflichtet, die Urheber dafür zu bezahlen, dass sie die Musik im Radio oder im Fernsehen nutzen können. Im Internet sind diejenigen, die ihre Files einstellen in Tauschbörsen, natürlich niemanden, die wie ein Radioveranstalter dafür Geld bezahlt, sondern sie, wie Herr Zombik vorhin zu Recht gesagt hat, sie klauen. zunächst einmal die Musik dem Urheber, stellen es dann ein und dann sollen die weiteren Nutzer sich über eine Kulturflatrate bedienen können. Das ist ein System, was dem Urheberrecht diametral zuwiderläuft. Und deswegen hinkt dieser Vergleich.
Ja, und nochmal zu der Frage, dass die Volksvertreterin keine technischen Geräte herstellen kann, ist doch auch klar. Ich kann nur Rahmenbedingungen herstellen. Vergleich das mal mit dem Katalysator. Wir haben vor 20 Jahren die Diskussion gehabt, wie können Auspuffgase so reduziert werden, dass eben die Luft sauberer wird. Da können wir sozusagen alle möglichen Vorschriften machen, was am Ende rauskommen darf. Aber wir können nicht den Katalysator selber entwickeln. Das muss schon die Industrie machen. Wie man den Kopierschutz, der sozusagen jetzt im Gesetz mit beinhaltet, dass dadurch eben auch die Möglichkeit reduziert wird, dass Kopien von denen gemacht werden, die das nicht machen sollten, gemacht werden kann, die kann ich doch nicht als Politikerin technisch herstellen. Da kann ich nur die Industrie auffordern, das, was sie an Kenntnissen haben, dann auch tatsächlich umzusetzen.
Und schief ist auch die Darstellung, wenn ich das noch ergänzen darf, Frau Riefan, schief ist auch die Darstellung, dass die Volksvertreterin die Verbraucherrechte schwächen will. Das ist völliger Unsinn. Tatsächlich stützt der Gesetzgeber die Rechte derjenigen, die diese Leistungen schaffen, und schafft ein Ordnungswerk, einen Rahmen, innerhalb dessen Verbraucher einen Markt vorfinden, in dem sie sich bedienen können, allerdings zu marktüblichen Bedingungen. Und genau das würde eine Flatrate ein für alle Mal vom Tisch wischen.
Herr Zombik, Frau Griefan, der Frager ist hartnäckig. Entgegnung.
Also die Frage mit dem Kopierschutz. Ich würde das ganze Ziel in Frage stellen. Das ist nämlich der Unterschied zum Katalysator. Der Katalysator ist eine sinnvolle Sache, der uns allen weiterbringt. Kopierschutz ist etwas, was tatsächlich den Verbraucher nicht nützt, sondern ihnen ein minderwertigeres Produkt, nämlich eine CD, die sie nicht kopieren können, vorlegt. Und ich frage mich, warum Sie sagen, das ist doch klasse, soll die Industrie doch möglichst viele Produkte machen, die Verbraucher nur eingeschränkt nutzen können.
Ja, da sage ich Ihnen ganz klar, wenn ich mir angucke, was Künstlerinnen und Künstler in Deutschland verdienen, dann ist das Durchschnittsgehalt bei 20.000 Euro im Jahr. Und da sage ich, das ist zu wenig, damit man wirklich damit leben kann. Und ich möchte gerne, dass die auch anständig für ihre Arbeit bezahlt werden. Und andere Leute wollen für ihre Arbeit auch bezahlt werden. Das möchte ich für die Künstlerinnen und Künstler zum Beispiel genauso.
Dankeschön, und das halten wir fest. Mit wenig, aber immerhin Beifall. Die nächste Frage.
Ich würde gerne auch noch einen Punkt dazu ergänzen, und zwar einen Punkt aufgreifen, den Herr Wandke schon mal angesprochen hatte. Nämlich die Frage ist, wer profitiert von der ganzen Lage, von der Entwicklung des Urheberrechts? Hier wird die ganze Zeit von den Urhebern gesprochen. Das ist aber nur bedingt wahr. Die Entwicklung des Urheberrechts, und das hat Herr Wandke kurz angesprochen, geht in die Richtung, dass es weniger den Urheber schützt, also weniger die Künstler und die Musiker, sondern immer mehr die Interessen der Verwertungsindustrie. Und diese Interessen, die müssen keineswegs gleichgelagert sein. Was ich gerne am Beispiel der Kopierschutzmodelle oder auch der Content Flatrate mal darstellen möchte. Im Moment ist es so, wenn man über die Pauschalvergütung, wenn man eine Privatkopie herstellt, zahlt man dafür ein pauschales Entgelt auf den CD-Rohling, den man gekauft hat. Dieses Entgelt wird von den Verwertungsgesellschaften eingenommen und die Urheber, also die Künstler, die Leistungsschutzberechtigten, die Künstler, die Urheber, die Komponisten und diese Leute profitieren davon, weil sie einen gesetzlichen Anspruch haben, gegen die Verwertungsgesellschaft von ihr ein kleines Schärflein von dieser eingenommenen Summe abzubekommen. Wenn man das System ändert und man geht über auf Kopierschutzsysteme zum Beispiel oder man geht über auf individuelle Vergütung, dann wird das zur Folge haben, dass dieses Geld, was dabei eingenommen wird für jede individuelle Nutzung, direkt an die Verwerter fließt. Das heißt, an die Plattenfirmen, an die Filmindustrie. Und dann gibt es keine gesetzliche Absicherung mehr für die Urheber, die wir hier schützen wollen, die Künstler, dieses Geld nun wieder auszuschütten an die Urheber und Künstler, sondern es obliegt eben der Entscheidung des Verwertungsunternehmens, ob es dieses Geld dann eben wieder den Kreativen auch zugänglich macht.
Herr Kreuzer, das heißt, Peter Zombik ist ganz und gar nicht der Meinung.
Da bin ich von überzeugt, ja. Nur noch einen letzten Satz dazu. Das heißt, die Urheber mögen von Lösungen, die das bisherige Gesetz vorhält, nämlich Pauschalvergütung und so weiter, mehr profitieren als von Lösungen, die man vielleicht in Zukunft sich vorstellt. Und die Interessen sind eben nicht gleich gelagert. Das muss man einfach mal sehen.
Also Also typischerweise, und das kann ich für die Musikindustrie nur sagen, typischerweise vergütet die Musikindustrie die Künstler mit einer Stücklizenz. Das heißt, je mehr verkauft wird, desto mehr Einkommen erzielen sie. Diese Stücklizenz dürfte ungefähr das 30-fache dessen ausmachen, was ein Künstler, ein ausübender Künstler dafür bekommt, dass eine private Vervielfältigung angefertigt wird. Herr Kreuzer, mit allem Respekt, aber Sie scheinen mit Künstlern relativ wenig zu reden. Denn Künstler haben überhaupt gar kein Interesse daran, eine Pauschalvergütung zu bekommen, sondern sie haben, haben Interesse daran, Vergütungen für Verkauf zu bekommen. Denn diese Vergütungen sind, ich sag's noch einmal, um das rund 30-fache höher. Privatvervielfältigungen in dem technologischen Umfeld, in dem wir uns heute bewegen, sind ganz dicht am Substitut des Kaufs. Es gibt keine technischen Unterschiede mehr, das heißt, die es sind Klone, die Produktqualität ist genau die gleiche. Wenn Sie heute sehen, dass aus Quellen wie Internetradio geradezu vollautomatisch eine private Vervielfältigung entsteht, weil clevere Softwareanbieter, die eine Software entwickeln, bei der man dann abends eingeben kann, welche Titel man haben will, dann lässt man mit seiner Flatrate den PC laufen und am nächsten Morgen findet man genau die 30 Titel, die man abends eingegeben hat, in einer vordefinierten Qualität, 128 Kilobit pro Sekunde auf seiner Festplatte. Und das ist eine legale private Vervielfältigung nach heutem Recht, die nur ein 30stel dessen verdient, was der Verkauf verdient, dann wissen Sie, dass Künstler daran überhaupt gar kein Interesse haben und überhaupt gar keinen Spaß daran finden, dass eine private Vervielfältigung möglich ist. Und so ein armer Endverbraucher, Musikfan oder Softwarefan versteht sowas auch nicht mehr, dass man Software nicht vervielfältigen darf. Es gibt also keine Ausnahme für die private Vervielfältigung bei der Software. Bei Musik und Film gibt es das, bei Datenbanken wieder nicht. Wir leben in einem Umfeld, in dem wir in der Tat uns eingestehen müssen, für einen Verbraucher ist es verdammt schwer geworden, überhaupt noch zu wissen, was geht und was nicht geht. Bei der privaten Vervielfältigung, selbst in der Struktur, ist es auch schon schwierig. Streng genommen dürfte man eine private Vervielfältigung, dürfte man ein Vervielfältigungsstück nicht machen, das man einem Freund zum Geburtstag schenkt. Das ist schlicht keine private Vervielfältigung, sondern es ist ein Geschenk zum Geburtstag. Eine private Vervielfältigung ist etwas, das man selber und privat nutzt oder im engen Freundes- und Bekanntenkreis zur Nutzung übergibt, aber nicht als Geburtstagsgeschenk. Alles das ist in einem urheberrechtlichen Regelungswerk, das inzwischen so kompliziert geworden ist, dass es wirklich für den Einzelnen kaum noch durchschaubar ist.
Peter Zombeck, ich verstehe Sie. Wir müssen noch eine dritte Sendung machen zum weltweiten Gewebe und zum Urheberrecht. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Zu diesem Thema noch bitte.
Ich würde da gerne noch was Letzteres angeht, gebe ich Ihnen natürlich hundertprozentig recht. Das steht nicht unbedingt im Zusammenhang mit dem, was ich gesagt habe, nämlich die Frage, wer hat von was? Nehmen wir mal mich selbst. Ich bin selbst Urheber. Also ich publiziere wissenschaftliche Texte, ich publiziere auch Texte in Publikumsmedien und so weiter. Ich bin Mitglied der VG Wort. Wenn es die Privatkopie nicht geben würde, würde ich für meine Publikationen, insbesondere im wissenschaftlichen Bereich, überhaupt nichts bekommen. Selbst wenn ich in wissenschaftlichen Verlagen publiziere, finanziere ich diese Publikationen in der Regel selbst. Das heißt, ich kriege nichts dafür, sondern ich zahle auch noch was, obwohl ich der Urheber bin.
So muss es sein.
So muss es sein, ja, so scheint es sein zu müssen. Aber ich bin Mitglied der VG Wort und die VG Wort, die nimmt ein die Fotokopiertantiemen, die eben von den Fotokopiereraufstellern eingenommen wird und schüttet die wieder an die Autoren aus. Wenn ich diese Fotokopiertantiemen nicht bekommen würde von der VG Wort, würde ich schlichtweg überhaupt nichts bekommen. Das heißt, für mich ist die einzige Einnahmequelle mit meinem urheberrechtlich geschützten Werk diejenige, dass ich über die Pauschalvergütung ein Entgelt kriege, sonst würde ich leer ausgehen.
Das sind dann 36 Euro oder wie?
Das kann mal
3,87 Euro. Meistens,
ja, das ist ja manchmal gar nicht so wenig.
Okay. Manchmal Urlaubsgeld.
Manchmal Urlaubsgeld.
Ich sage locker davon meine Familie.
Meine Damen und Herren, noch Fragen bitte. Ich schaue in das weite, kleine, große Rund. Keine Fragen mehr. Das Netz, das geistige Eigentum, das Urheberrecht. In diesem Dreieck waren wir unterwegs über virtuelle Wirtschaftsgüter und Informationsfreiheit und darüber, wie es mit dem Urheberrecht weitergehen soll, sprachen wir im 33. Zukunftsgespräch. Wie schützt und wem nützt das neue Urheberrecht? Es diskutierten Monika Griefhahn, Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien im Deutschen Bundestag, Professor Dr. Johannes Kreile, Geschäftsführer der Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten, Till Kreuzer, Redakteur von iRightsInfo, Professor Arthur Wandke von der Humboldt-Universität, Rechtswissenschaftler, und Peter Zombeck, Geschäftsführer der deutschen Landesgruppe IFPI. Sie haben uns so wunderschön erklärt, was das ist. Wie schützt und wem nützt das neue Urheberrecht. Es wird nicht die letzte Sendung gewesen sein. In der Hoffnung, Sie sind etwas klüger geworden, grüßt Sie vom Pariser Platz in Berlin aus dem Haus der Commerzbank. Alfred Eichhorn, danke.